Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
It's so hard to explain in words, but I'm just beyond grateful and truly blessed. I've worked really, really hard for this moment. I can't complain. This year has been a dream come true, and now being able to play on this stage against Serena, a true legend of this sport, is amazing.
Das waren die ersten Worte von Bianca Andreescu, nachdem sie Tom Rinaldi gefragt hatte, wie sie sich denn jetzt fühlt nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg mit 19 Jahren. Bianca Andreescu ist die erste Spielerin in den 2000ern geboren, die ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Sie ist der erste Teenager seit Maria Sharapova 2006, die ein Grand-Slam gewonnen hat. Sie ist 43-4 in diesem Jahr. Sie hat 8 Spiele gegen Top-10-Spielerinnen in diesem Jahr gewonnen, noch kein einziges verloren. Und es war ihr viertes Grand-Slam-Hauptfeld in ihrer Karriere. Das erste Mal seit Monica Seles, dass das passiert ist, dass eine Spielerin nur 4 Grand Slam Main Draws brauchte, um ein Grand Slam zu gewinnen. Sie gewinnt gegen Serena Williams mit 6-3 und 7-5 und kann sogar eine Phase überstehen, eine ganz kritische Phase im zweiten Satz, wo sie von 5-1 auf 5-5 eine Aufholjagd von Serena Williams hinnehmen musste. Herzlich willkommen zum vorletzten Daily Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und an meiner Seite wieder der Mann, der es gewusst hat und der in den Tipps gesagt hat, Bianca Andreescu gewinnt dieses Turnier. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du hast es gewusst, du hast es von Anfang an gewusst.
Ja, ich meine, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Sendung vor den US Open schon so ein Power-Ranking gemacht. Da war ich noch etwas schüchtern, hatte sie irgendwie auf 3 oder 4 gesetzt. Aber vor den US Open habe ich mir irgendwann reingesteigert, dass sie es gewinnen muss. Ich sehe in ihr halt wirklich, ich habe es gerade schon zu dir im Vorgespräch gesagt, ich sehe in ihr wirklich ein bisschen die Person, auf die wir länger im Tennis gewartet haben. Klar, die Verletzungen sind da, wir brauchen nicht drum herum reden. Aber quasi das Base-Level, das Grundlevel, was sie an Tennis zeigen kann, was sie mitbringt, ist einfach enorm hoch. Und klar, das heißt nicht, dass jetzt die nächsten 20 Grand-Slam-Turniere gewinnt. Beileibe nicht, aber wir können unter Umständen hier wirklich eine haben, die in den nächsten Jahren eben mit den schon jetzt etwas bekannteren Namen von Naomi Osaka loswärts quasi um die Grand-Slam-Titel mitspielen wird.
Vielleicht haben wir wirklich die Geburtsstunde hier bei diesem Grand-Slam-Turnier von Bianca Andreescu gesehen, von einer Spielerin, die in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht das Tennis beherrscht. Wir müssen natürlich darauf achten, sie ist verletzungsanfällig und sie hat in diesem Jahr mehrere Monate ausfallen lassen müssen wegen einer Verletzung, weil sie an der Schulter angeschlagen war. Da musste sie eine Pause machen. Aber wenn sie gespielt hat in diesem Jahr, dann hat sie halt 4 Niederlagen geholt. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir Anfang des Jahres über ihr Turnier in Auckland gesprochen hatten, als Julia Görges sie besiegt hatte. Eine von 4 Spielerinnen nach wie vor ist, die Bianca Andreescu besiegen konnte. Und wir haben damals schon gesagt, wow, da kommt eine hoch, die ist wirklich sehr, sehr stark. Und Bianca Andreescu hat hier unglaublich beeindruckt. Es ist ja nicht nur ihr Grundniveau, es ist ja nicht nur ihr Grundlevel, was sie hat. Also dieses Tennis, was sie unglaublich gut beherrscht. Sie hat keinen wirklich richtig schwachen Schlag. Wenn ich heute auf das Match gucken würde, dann würde ich sagen, vielleicht die Rückhand. Da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Beziehungsweise in allen Schlägen ist sicherlich noch Luft nach oben, aber ich glaube, Rückhand ist noch der Schlag, wo man sagen kann, vielleicht ist das der Schlag, der noch am meisten Verbesserung benötigt. Aber dieses unerschütterliche Selbstvertrauen, dieses auf den Platz gehen und zu sagen, hey, was kostet die Welt und ihr könnt mir erstmal hier gar nichts. Ich glaube, das ist eine dieser Eigenschaften, die sie ja auch unterscheidet von jemand wie Naomi Osaka, über die wir letztes Jahr Ähnliches gesagt haben. Und sie kann so überhaupt nichts erschüttern. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt an Bianca Andreescu.
Ja, und sie ist halt dazu ja noch ein extrovertierter Mensch. Sie ist eben nicht Naomi Osaka, bei der man das Gefühl hat, sowas kann ja auch mal die Energie nehmen, so eine Situation, sondern heute und auch eben in den vorherigen Matches scheint Andreescu ja Energie daraus zu ziehen, was auf dem Platz passiert. Und mir haben heute diese Come-Ons unglaublich gut gefallen. Die sehen wir immer. Aber sie hat ja wirklich die in Serena das Gesicht gerufen. Sie hat die nach Fehlern von Serena gemacht. Sie hat die nach eigenen Winnern gemacht. Natürlich, sie kam nachher, nachdem sie wirklich, nachdem Serena aufs 5-5 rangekommen war, sie so sicher aufgeschlagen hat, zum 6-5 durchgebracht. Da haben wir alle geahnt, dass sie wahrscheinlich zum 7-5 jetzt das Match nach Hause bringen wird. Und das ist eben diese Selbstverständlichkeit. Und das ist natürlich die Selbstverständlichkeit, die, wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgucken, irgendwann mal von den Williams-Schwestern ins Tennis gebracht worden ist. Das waren ja eben die beiden, die mit einer ganz neuen Attitüde ins Damentennis reingekommen sind. Und die so ein bisschen dieses schläfrige Tennis fast aufgemischt haben. Und Andreescu ist die logische Fortsetzung davon halt über zwei Jahrzehnte später. Und hat eben, ja, wirklich das, was man diesen Swag nennt, dieses Selbstvertrauen, hat das Spiel, du hast die Rückhand angesprochen, aber darüber hinaus sind ja, sie hat wahrscheinlich keinen Schlag, von dem man jetzt sagt, der Beste auf der Tour, aber Vorhand, Rückhand, Aufschlag könnten alle in den 10 besten Schlägen auf der Tour sein. Und das ist eben so dieses Grundlevel, was sie hat, zusammen mit der Nervenstärke.
Es ist wirklich erstaunlich, wie sie dieses Spiel, wie sie das Turnier, wie sie das gesamte Jahr angegangen ist. Und es war von Anfang an unerschütterlich. Ich habe mir jetzt nochmal ihre Ergebnisse Anfang des Jahres angeschaut, als sie nämlich dann in Auckland diese Qualifikation dann auch spielen musste. Sie hat damals dann 8 Matches gemacht in Auckland beim ersten Turnier. Hat in ihrem ersten Match Kristina Kutschowa besiegt. In der letzten Quali-Runde Laura Siegemund, Timia Babos, Caroline Wozniacki, Venus Williams, Su Weijie im Halbfinale. Und im Finale ist sie gegen Julia Görges damals nur ganz knapp unterlegen gewesen. Und das hat sie einfach so fortgesetzt. Und sie hat bei den Australian Open in der zweiten Runde gegen Anastasia Sevastova verloren, nachdem sie durch die Qualifikation durchgecruised ist. Was hier halt sehr beeindruckend war bei diesem Turnier, bei den US Open. Sie hat sich auch durch Rückschläge überhaupt nicht rausbringen lassen. Und wir sprechen gleich nochmal komplett und im Einzelnen in Details über das Match jetzt heute, wie sie diesen Rückschlag von 5:1 auf 5:5 heute weggesteckt hat, wo sie zwischendurch kaum einen Ball getroffen hat. Das ist aller Ehren wert.
Ja, wir müssen eben auch nochmal die Situation anschauen. Du hast eben gesagt, Anfang des Jahres kommt sie ja eben als die absolute Außenseiterin nach Auckland, zieht da ins Finale ein, hat dann diesen wunderbaren Lauf im März, wo sie das Turnier in Indian Wells gewinnt. Das kann man eben auch noch als Überraschung abtun, obwohl sie dann in Miami gut spielt, dann aber aufgeben muss. Dann sehen wir sie ja bis auf eine Ausnahme nicht mehr bis nach Kanada. Da ist es ja im Endeffekt auch eine Überraschung, dass sie gewinnt, weil sie so lang verletzt ist. Und jetzt kommt sie auf einmal in dieses Turnier und wird eben zu einer der Mitfavoritinnen. Und sie war die Favoritin in den ersten 5 Runden, würde ich sagen. Im Halbfinale war es vielleicht ungefähr 50-50 verteilt gegen Belinda Bencic. Und hier in diesem Match war sie auf einmal wieder die Außenseiterin. Ich glaube, damit konnte sie ganz gut leben. Aber der Moment, wo sie zur Favoritin wurde und wo sie dann ein bisschen wackelte in dieser Favoritenstellung, als sie eben so klar im zweiten Satz führte, da geht sie dann hin und bringt das Match dann eben doch hin. Und das zeigt, sie kann sich auf diese Situation einstellen. Eben, sie war die Außenseiterin, die alle gejagt hat und jetzt war sie die Mitfavoritin hier auf den Turniersieg und nachher die Favoritin zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Finale. Und sie besteht halt in allen Situationen.
Dann lass uns doch mal in dieses Match gehen. Es war das 33. Grand-Slam-Finale von Serena Williams. 23:9 stand ihre Bilanz vor diesem Match. Und sie hatte die letzten 3 Matches in Finals verloren. Und zwar klar in Finals verloren. Das fing mit dem Wimbledon-Finale letztes Jahr gegen Angelique Kerber an, dann gegen Simona Halep, beziehungsweise auch gegen Naomi Osaka letztes Jahr bei den US Open hatte sie verloren. Und zum Teil klar. Und alle Welt schaut eigentlich darauf, dass sie endlich ihren 24. Titel holt, dass sie endlich mit Margaret Court gleichzieht. Wir haben darüber gesprochen, dass vor dem Match Billie Jean King auch gesagt hatte, sie bete dafür, dass Serena Williams jetzt dieses Turnier bzw. die Australian Open gewinnt und endlich an Margaret Court vorbeizieht. Über Margaret Court und ihre kruden Ansichten haben wir schon häufiger hier gesprochen. Und deswegen ist Billie Jean King auch auf der Seite von Serena Williams. Aber sie ging mit einem kleinen Rucksack in dieses Match, dadurch, dass sie die letzten beiden Finals oder 3 Finals halt verloren hatte. Ihrerseits dann Andreescu mit ihrem ersten Finale war dann natürlich in einer ganz anderen Situation und sie hat das Ganze genossen und sie hat es gezeigt, dass sie in den letzten Monaten immer wieder solche Matches dann auch genossen hat. Und es fing eigentlich an mit dem allerersten Aufschlagspiel. Serena Williams eröffnete mit einem Ass und jeder hat gedacht, ja, das geht jetzt hier ganz gut los. Sie hatte auch Spielball, aber sie verlor das Spiel dann trotzdem noch mit einem Doppelfehler und man merkte, dass da Serena Williams schon noch sehr, sehr nervös war, sehr verkrampft.
Ja, eben, es war einfach ein erstaunliches Ausschlagspiel. Es kommt das Ass, und zwar ein wirklich schönes Ass, auf die Linie nach außen platziert. Andreescu kommt gar nicht ran. Und man erwartet, hui, was wird denn jetzt hier passieren? Und dann schon im nächsten Punkt schafft es Andreescu in die Rallye hinein, kriegt den Rückhandfehler von Serena, als der Ball quasi vom Rahmen des Schlägers wegfliegt. Dasselbe, glaube ich, nochmal bei 30-30. Und nachher holt sie sich das Break und haben sich 2 Sachen gezeigt, die wir dann auch im Laufe des Matches gesehen haben. Das eine, bei Serena kam der Aufschlag nicht. Am Ende steht eine Aufschlagsquote von 44%. Das ist nicht gut. Und das andere ist, dass Andreescu hier schon in der Lage war, das Tempo von Serena mitzugehen. Wir hatten uns vorher gefragt, wir hatten gestern eine Frage aufgeworfen, kann sie die Wucht von Williams aushalten? Sie konnte die Wucht aushalten und vor allem konnte sie gegen den Aufschlag von Williams aushalten. Sie hat so gut returniert. Und es war eine solch gute Return-Leistung, die sie heute gebracht hat. So viele Bälle, die tief reingegangen sind, so viele Bälle, die in die Ecken gegangen sind. Und sie hat Serena Williams kaum in die eigenen Aufschlagspiele reinkommen lassen. Vor allem zu Beginn des Matches oder bis Mitte des zweiten Satzes. Und das hat sich dann ja wirklich ein bisschen fortgesetzt. Und daher dieses erste Spiel schon ein bisschen als ein Mikrokosmos. Und vor allem, dass sie dann ja nachher selber den Aufschlagsgewinn hinterhersetzt. Ich glaube, das erste Aufschlagspiel auch mit einem Ass abschließt. Und da konnte man schon ahnen, dass Bianca Andreescu eben hier wirklich nicht hingekommen ist, um mitzuspielen, sondern ganz klar, um zu gewinnen.
Man hat nicht erkannt in den ersten Spielen, wer von beiden 23 Grand-Slam-Titel geholt hat und wer die Spielerin war, die zum ersten Mal in so einem Finale stand.
Nein, auf keinen Fall. Und das ist ja, worüber wir bei Andreescu so sprechen. Diese Selbstverständlichkeit und dass sie eben in den engsten Momenten da Zugriff hat auf die Schläge, die ihr am meisten weiterhelfen. Und sie hat diese Bilanz gegen die Top-10-Spielerinnen. Sie hat so viele Dreisatz-Matches in diesem Jahr gewonnen und wirklich gegen keine schlechten Spielerinnen. Vor allem gegen ganz unterschiedliche Spielerinnen, gegen Abwehrspielerinnen, gegen Angriffsspielerinnen, gegen Spielerinnen, die so variabel sind wie sie. Und gegen alle konnte sie auf irgendwas zugreifen. Und heute war der Aufschlagstag. Und dass sie im ersten Satz eine so hohe Quote an ersten Aufschlägen drin hatte. Ich schaue es nochmal nach, damit es nicht falsch
bekomme. 84%.
84%. Ja, das ist sensationell. Und das ist, dass sie das schafft, wie gesagt, Aufschlag wahrscheinlich der meisten unterschätzte Schlag im Tennis, dass sie das schafft, dass sie ins erste Grand-Slam-Finale reinkommt, dass sie so viele Aufschläge reinbekommt. Und da waren ja so viele gute erste Aufschläge dabei. Das vergisst man vielleicht manchmal bei ihr, welche gute Aufschlägerin sie ist. Das war erstaunlich.
Andreescu und Serena hielten dann ihre Aufschläge und besonders das siebte Spiel im ersten Satz, über das müssen wir nochmal sprechen, weil das war wirklich voll mit allem, was Tennis so ausmacht, was Tennis so wundervoll macht. Und vor allen Dingen, dieses siebte Aufschlagspiel brachte das Publikum ins Match, weil bis dahin war es noch relativ ruhig, möchte man sagen. Natürlich wollte man Serena Williams unterstützen, vielleicht war auch so ein bisschen die Grundstimmung drin. Wir können das nicht so wie letztes Jahr eskalieren lassen beim Spiel gegen Naomi Osaka. Von daher war es etwas ruhiger, aber dieses siebte Spiel brachte das Publikum komplett rein. Es stand 2-4, Serena Williams hatte Aufschlag und sie konnte dann auf 3-4 verkürzen. Aber wie sie es gemacht hat und welche Ballwechsel dazwischendurch dabei waren, das war wirklich ganz großartig.
Ja, das hat großen Spaß gemacht. Das waren ja eben diese 5 abgewehrten Breakbälle und teils auf sehr spektakuläre Art und Weise. Und generell so diese Phase, sagen wir, vom 2-0 für Andreescu bis eben zum 4-3 aus Andreescus Sicht, die waren gut, die haben Spaß gemacht. Da hat Serena auch, finde ich, auf höherem Niveau gespielt, auch wenn der Aufschlag immer noch nicht in der Form kam, wie sie wollte, aber wie sie sich in diese Ballwechsel reingebissen hat. Und man hat gesehen, dass Andreescu gegen sie zum Beispiel auch nicht diese Taktik aufziehen konnte mit dem, hey, ich hole dich mit Stoppeln ans Netz, denn da ist sie ein, zwei Mal richtig bestraft worden für von Serena. Und da ist dann das Publikum mitgegangen. Und das hat die Regie dann natürlich für uns, die zu Hause waren, auch gut gemacht. Es waren ja oft, nervt es mich, wenn zu sehr ins Publikum reingezoomt wird, aber heute fand ich es gut. Heute wurde die Stimmung auch eingefangen. Und eine der Sachen in New York ist ja immer wieder dieses aufstehende Publikum, die mitbrüllen oder die Leute, die Fäuste schwingen, die brüllen. Die Box von Serena, wo ja durchaus einiges an Prominenz drin saß und mitgezittert hat. Also ich fand, das war dann auch gut gelöst, eben auch für uns von Europa aus Zuschauende.
3-4 konnte Serena das Spiel dann holen und dann war natürlich auch wieder Druck dann etwas bei Andreescu und sie konnte dann aber zum 5-3 konnte sie ihren Aufschlag halten und vor allen Dingen konnte sie einen Breakball mit Ass abwehren und das ist dann wieder, Andreescu hat so häufig an diesem Abend gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, dass sie einfach überhaupt nichts an sich ranlässt, gerade so in den ersten anderthalb Sätzen oder in den ersten ein Dreiviertelsätzen. Das war so beeindruckend. Sie hat das 5-3 gemacht und bei Breakball gegen sich hat sie den Ass rausgeholt. Wir haben es schon gerade erwähnt, 84% erste Aufschläge. Und dann macht sie im 9. Spiel mit dem Aufschlag von Serena Williams, was sie will. Und hat dann das letzte Spiel geholt und hat diesen ersten Satz mit 6-3 gewonnen. Und da war so eine komische Stimmung im Arthur Ashe Stadium. Da waren alle sehr, ja, sehr beeindruckt, sehr fassungslos auch.
Ja, können sie auch fassungslos sein. Du hast es angesprochen eben. Es war ein Spiel und danach musste man ja annehmen, dass Serena in diesem Match drin ist oder dass Andreescu Nerven zeigen muss. Aber Andreescu hat nicht nur, glaube ich, den Breakball mit einem Ass abgewehrt, sie ist in das Aufschlagspiel mit einem Ass eingestiegen. Ich glaube, schön flach durch die Mitte, dann den Breakball von der Vorteilsseite nach außen hin abgewehrt, dann, glaube ich, den Punktgewinn gemacht mit einer ziemlich beeindruckenden Vorhand die Linie entlang und dann kam eben wirklich die große, große Return-Show von Andreescu. Und sie ist eben nicht eine, die immer auf den Winner geht, aber sie ist eine, die so viel Tiefe in den Schlägen drin hat, die entweder wirklich vor die Füße der Gegnerin spielen kann oder die den Court schon direkt breit machen kann. Und sie ist dann ja auch immer wieder reingegangen. Ich glaube, in dem Spiel war auch der eine Ballwechsel drin, wo sie cross eine Vorhand reingezogen hat auf dem Return und schon 1,5 Meter im Court drin stand und dann einfach mit der Vorhand die Linie wieder entlang gezogen hat. Klassische Serena Williams 1-2-Kombination, die dann hier auch vorgeführt wurde von Andreescu. Und diese wahrscheinlich waren so 8 Minuten oder so, vom 4-3 bis zum 6-3, die könnten das Match am Ende sogar entschieden haben, weil da hat sie ja auch absolut klar gemacht, nee, egal was heute kommt, meine Nerven werden halten.
6-3 stand es also nach dem ersten Satz und dann konnte Andreescu dann mit ihrem Aufschlag wieder auf 1-0 stellen und holte sich dann sofort das Break im zweiten Satz von Serena Williams. Und was dann aufgefallen ist, im zweiten Satz, Serena Williams nach den ersten 3 Aufschlagspielen hatte sie 25% erste Aufschläge. Der Aufschlag funktionierte zwischendurch gar nicht mehr. Und das ist etwas, das ist ein Muster, was sich durch dieses ganze Turnier durchgezogen hat. Nerven haben die Topspieler gerne beim Aufschlag gezeigt. Wir haben es bei Alexander Zverev gesehen, das ja schon länger. Aber wir haben es jetzt auch bei Serena Williams gesehen. Und einer so erfahrenen Spielerin, die 1998, als Bianca Andreescu noch nicht geboren worden war, ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt hat, dass ihr das so unterläuft, dass ihr so die Nerven einen Streich spielen, das ist etwas, was mich fassungslos zurücklässt. Und dann sage ich dann auch, ja, Sport halt, ne?
Ja, und da waren ja locker 10 Spieler und Spielerinnen, denen das in diesem Turnier irgendwann passiert ist. Gestern ist Dimitrov zwischendrin passiert, Medvedev hat Doppelfehler eingestreut. Im Endeffekt kaum jemand, bei dem es nicht irgendwann passiert ist. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Ich denke, hier war ein großer Grund schon, dass Serena natürlich den Druck gemerkt hat von Andreescu. Sie wusste ja, wenn sie den zweiten jetzt nur reinspielt, dann landet der entweder hinten auf der Grundlinie oder vor ihren Füßen oder wird anderseitig irgendwie genutzt, um sofort einen Vorteil in der Rallye zu haben. Das heißt, sie musste ziemlich großes Risiko gehen, aber dass sie den ersten eben nicht reinbekommen hat, das ist schon erstaunlich. Und das spricht dann für die Nerven. Und sie war ziemlich offensichtlich vor dem Match so nervös. Sie scheint es nicht abschütteln zu können mit dieser 24, die da groß steht und an der sie sich im Moment abarbeitet. Also 24, die Titel von Margaret Court, den sie jetzt haben will, den Rekord.
Genau. Ein Punkt, der war ganz, ganz bemerkenswert und das habe ich dann auch auf Twitter nochmal geschrieben. Da war ein Ball dabei, Serena treibt Bianca Andreescu aus dem Feld. Bianca Andreescu mit einem Mondball zurück und Serena weiß nicht, ob sie den Ball aufspringen lassen soll, ob sie den Volley nehmen soll. Sie lässt den Ball aufspringen und lässt den Ball dann, oder löffelt ihn nur zurück und Bianca Andreescu braucht nur abräumen und kann den Punkt machen. Das war die pure Unsicherheit im Gesicht von Serena Williams und das war dann auch das 4-1 für Andreescu. Und sie holholte sich dann auch noch das Break zum 5-1. Und jeder hat gedacht, ja, jetzt ist es in 3 Minuten vorbei. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte nichts den Eindruck erwecken lassen, dass Andreescu in irgendeiner Weise wackeln würde beim eigenen Aufschlag. Und dann kam das große Comeback. Und das war wirklich dann auch wieder eine beeindruckende Geschichte. Und da habe ich zwischendurch Gänsehaut bekommen, weil ich das so bemerkenswert fand. Serena Williams musste einen Matchball bei 5-1 abwehren. Den konnte sie abwehren und konnte sich dann das Break zurückholen. Und die Zuschauer haben nach dem 2-5 das Hallendach angehoben. Das war stark. Das war ein ganz großer Moment.
Ja, der hat auch Spaß gemacht. Und es stand ja wirklich 5-1, war ein Matchball da und den hat Serena dann relativ beeindruckend hinten reingelöffelt mit einem Return. Und dann war wirklich eben die große Frage, gibt es hier den Simona Halep-Auftritt, wo Halep ja wirklich das von vorn bis hinten einfach gemacht hat im Wimbledon-Finale, oder kriegen wir den leichten Wackler? Und dann ging es halt auch alles sehr schnell. Andreescu hat dann ja innerhalb von 12 Minuten, würde ich sagen, auf 5-5 kassiert und die Zuschauer sind so mitgegangen. Also die hatten ja einen solchen Spaß daran. Und Serena, eben, als sie sich dieses, ich glaube, es war, nee, weil das Break war früher, wo sie sich das, genau, das erste Break, was sie sich holte, mit dem Netzroller, ja, wo sie selber sich so geärgert hat, dass sie dafür einen Netzroller brauchte und trotzdem das Publikum sich so reingesteigert hat. Und das waren sehr schöne Kontraste in dem Teil des Matches.
Das nächste Aufschlagspiel gab Andreescu mit zu 0 ab, zum 4-5. Und zum 5-5 konnte Serena dann endlich wieder ihren ersten Aufschlag dann so ein bisschen ja auch auspacken. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie immer noch erst 40% erste Aufschläge. Und das ist ja auch eine ganz große Schwäche in diesem Spiel, in diesem Match von Serena Williams gewesen gegen Bianca Andreescu. Und bei 5-5 habe ich gedacht, jetzt bin ich sehr gespannt, was Andreescu macht. Und das war, ja, das war ganz groß. Sie hat trotz Doppelfehler hat sie zum 6-5 gehalten. Und das ist nicht selbstverständlich, dass nach so einer Aufholjagd gegen das komplette Stadion, gegen einen so großen Champion wie Serena Williams, dass Andreescu dann hingeht, einen Doppelfehler dann auch noch macht und dass ihr nicht der Arm abfällt, sondern dass sie das Spiel zum 6-5 holen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine ganz große Willensleistung von Andreescu gewesen.
Ja, und das war auch der Teil des Matches, wo die Schiedsrichterin immer wieder das Publikum ermahnt hat, dass es nicht brüllen soll, nicht klatschen soll nach den ersten Aufschlägen von Andreescu, die im Netz gelandet sind. Und dass sie es geschafft hat. Und eben, es war ja nicht mal ein Zitterspiel, sondern sie hat relativ klar ihren Aufschlag durchgebracht und hat damit dann ja wirklich einfach die Tür wieder sehr zugemacht in Richtung Serena. Und da, glaube ich, konnte man dann auch ahnen, was als nächstes passieren würde. Und Serena wackelte ja dann vor allem beim Aufschlag im nächsten Spiel. Da, glaube ich, waren die ersten 4 Aufschläge, war ja kein einziger auch nur im Feld drin. Und das war alles, glaube ich, die Vorarbeit von Andreescu im Spiel beim 5-5 gewesen.
Sie hat ihren dritten Matchball dann genutzt. Andreescu konnte dann bei 40-15 konnte Serena Williams noch einen Matchball abwehren. Bei 40-30 war es dann so weit, dass Andreescu diesen Ball und diesen Punkt gemacht hat. Und dann, ja, es war so ein bisschen Fassungslosigkeit dann ja auch. Sie wusste ja auch gar nicht, wohin sie sollte. Sie konnte das ja auch alles gar nicht fassen. Ich bin auch gespannt, wann sie das wird fassen können, was sie hier in diesem Jahr dann überhaupt auch alles geleistet hat. Und sie ist die verdiente Siegerin und sie ist die hochverdiente Siegerin dieses Turniers. Und Bianca Andreescu hat die Tenniswelt in diesem Jahr und New York im Speziellen aber komplett erobert.
Sie schaut immer so fassungslos, aber sie spielt nicht so. Das ist es natürlich. Sie schaut ja immer, als wenn sie gar nicht wüsste, wie das alles passiert, aber sie tritt ja überhaupt nicht so auf. Und das ist ja der erstaunliche Kontrast daran. Und das ist natürlich ja fast dieser ein bisschen theatralische Kontrast, der ich mir sicher bin, dazu führen wird, dass es sich irgendwann teilen wird zwischen denjenigen, die sie mögen und denjenigen, die sie weniger mögen. So war es ja eben auch. Holen wir die Vergleiche raus. Bei einer Serena oder bei einer Sharapova, beides auch eher kontroverse Spielerinnen in der Aura, die sie hatten. Und da, glaube ich, ist Andreescu dabei, sich eine ähnliche Aura zu erarbeiten.
Ist ein weiter Weg von You're the biggest drama queen ever zum Grand Slam-Titel, oder?
Ja, aber es hilft natürlich dabei. Denn ich glaube, Andreescu versteht das, was da auf dem Platz passiert, als ihre völlig natürliche Bühne. Die benimmt sich halt einfach so, als wenn sie auch irgendwie, keine Ahnung, als wenn sie zu Hause im Wohnzimmer wäre. Und wenn man ihre Mama anschaut, die wir heute wieder häufiger gesehen haben, dann ahnt man vielleicht auch, wo in der Familie diese Art herkommen könnte. Ich meine, die hat ja auch kaum die Hände hochbekommen, um zu klatschen, aber schien trotzdem voll in ihrem Element zu sein.
Bianca Andreescu gewinnt mit 19 Jahren ihr ersten Grand Slam und wir haben früher eine Grand Slam-Siegerin bei den Damen, die in den 2000ern geboren ist, als einen Mann, der in den 90ern geboren ist. Das hat unser Kollege René Denfeld hat diese Statistik dann nochmal hochgeholt und auf Twitter retweetet. Das fand ich bemerkenswert. Das war, wir müssen uns um das Damentennis in den nächsten 10, 15 Jahren überhaupt keine Sorgen machen.
Ja, aber kann natürlich sein, dass wir morgen die Statistik gleich schon wieder begraben können. Ja. Wenn Daniel Medvedev gewinnt, dann haben wir auch endlich noch im allerletzten Grand Slam des Jahrzehnts einen Herr aus den 90ern, der das schafft. Also mal gucken, was in 24 Stunden sein.
Lass uns über Serena Williams noch ein bisschen sprechen. Die hat jetzt ihren 10. oder das 10. Mal ein Grand Slam-Finale verloren. Sie arbeitet schwer darauf hin, endlich die Nummer 24 zu holen, endlich mit Margaret Court gleichzuziehen. Es gibt natürlich immer noch Menschen, die dann sagen, hör doch auf Margaret Court zu schauen, die hat 10-mal die Australian Open gewonnen, als niemand anders dahin gefahren ist. Chris Evert hat das mal gesagt. Das ist eine Geschichte, Serena Williams versucht so zwingend diesen diesen 24. Titel zu holen, dass es fast jetzt schon verkrampft aussieht. Und ich gebe offen zu, dass ich heute beim 1-5 im zweiten Satz sogar ein bisschen Mitleid mit Serena hatte. Sie braucht mein Mitleid nicht. Sie hat eine fantastische Karriere. Sie gehört zu den allergrößten Spielerinnen ever. Aber dieser Wunsch, dieser Drang, diesen 24. Titel zu holen, der ist so groß, dass sie in diesen ganz großen Momenten immer so ein bisschen verkrampft. Und vor allen Dingen, sie hat in den letzten 4 Finals kein einziges Mal einen Satz gewonnen und hat erst heute zum ersten Mal mehr als 4 Spiele in einem dieser Sätze gewonnen. Sie ist in den Finals, ist sie nicht die gleiche Spielerin wie in den Runden zuvor. Das ist bemerkenswert.
Ja. Ja, und man kann noch sagen, dass bei den letzten beiden Wimbledon-Turnieren 2018, 2019, wo sie jeweils im Finale stand, sie ein bisschen Glück auf dem Weg ins Finale hatte, weil vielleicht die Konkurrenz auch nicht so herausragend gewesen ist. Aber hier, fand ich, hat sie gut gespielt vor dem Finale. Man hat gesehen, dass sie matchhärter, matchfitter war, dass sie ihre wuchtige Dominanz, also ihr wuchtiges Spiel mit ihrer Athletik, mit einer Fitness kombinieren konnte. Also ich fand sie in diesem Turnier noch nicht herausragend, noch nicht die Serena Williams, die Anfang dieses Jahrzehnts so dominiert hat, aber eine Serena Williams, die auf hohem Niveau gespielt hat und die absolut ihren Status als Top-10-Spielerin gerechtfertigt hat. Aber es ist natürlich jetzt schwer auseinanderzuklamüsern, was war am Ende Andreescu, gegen welche Williams wäre Andreescu heute in der Lage gewesen zu siegen. Das ist unmöglich zu beantworten, aber es war natürlich nicht das Niveau, was wir von Serena Williams schon in großen Matches gesehen haben.
Sie wird weiterhin ihren 24. Titel verfolgen und sie wird weiterhin versuchen, diesen 24. Titel zu holen. Sie wird sich wahrscheinlich jetzt nicht so häufig zeigen bis zum Ende der Saison und wird wahrscheinlich dann alles wieder auf die Australian Open setzen. Die Chancen werden kleiner, beziehungsweise die Chancen werden weniger, hier diesen Titel zu holen. Und vor allen Dingen die Konkurrenz wird ja auch nicht kleiner.
Nein, Australien, ich meine, letztes Jahr hat dort Osaka gewonnen. Halep wird da wieder zu den Mitfavoriten zählen, natürlich Andreescu, dahinter wahrscheinlich noch 10 Spielerinnen, die das locker gewinnen können. Mal schauen, wie jemand wie zum Beispiel Angelique Kerber wieder ins nächste Jahr startet, was ist mit all den Gefallenen um Garbine Muguruza rum. Also es gibt wahrscheinlich potenziell 10, 15 Spielerinnen, die sich ihr dort in den Weg stellen können. Und die Frage ist natürlich, wie häufig kann sie sich noch in Grand Slam Final spielen? Ne? Nur dort wird sie natürlich die Chance bekommen, überhaupt Grand Slam Turniere zu gewinnen.
Bianca Andreescu gewinnt diesen Titel mit 6-3 und 7-5 gegen Serena Williams und hat ihren ersten Titel geholt. Und wir können jetzt ja schon mal ein kleines Fazit ziehen. Das Damenturnier hat eigentlich alles gehalten, was es versprochen hat, oder? Es war mit Bianca Andreescu jemand, der quasi auf der Bühne aufgetaucht ist. Es gab sehr viele, sehr gute Matches und ich finde, man konnte sich gut unterhalten fühlen bei diesem Tennisturnier, bei diesem Damenturnier vor allen Dingen.
Ja, das hat Spaß gemacht. Und wir hatten endlich den Durchbruch von Belinda Bencic, die ja eben auch zu diesem Kreis gezählt werden sollte von den 10, 15 Spielerinnen, die im Moment zu den Besten gehören im Damen-Tennis und sie jetzt hier endlich bewiesen. Wir hatten die ganze Osaka-Geschichte, vor allem mit dem Match gegen Coco Gauff. Wir hatten eben Serenas Auftritte, wir hatten Svitolina, die sich auch in gute Matches involviert war und B auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also ich würde sagen, das war ein rundes Turnier und was passieren würde, hatte sich so ein bisschen über den Sommer abgezeichnet. Die Spielerinnen, die stark waren, waren auch hier stark. Wir hatten ja hier eine Finalwiederholung auch von den Canadian Open, wie wir übrigens auch bei den Herren haben werden. Also irgendwie hat das Turnier auch in diesen Sommer hineingepasst.
Wir haben eine 23-jährige Weltranglisten-Erste, 27 ist Karolina Pliskova, auf Platz 2 ist Svitolina, ist 24 auf Platz 3, Naomi Osaka ist 21 auf Platz 4 und Bianca Andreescu ist 19 auf Platz 5. Sie ist jetzt auf Platz 5 der Weltrangliste und sie hat angefangen, letztes Jahr bei den US Open war sie ungefähr 208. und ist damals in der ersten Runde ausgeschieden der Qualifikation. Und es ist, wie gesagt, ihr viertes Main Draw in einem Grand Slam gewesen und es ist ihr erster Titel gewesen. Vor ihr hat das Monika Seles geschafft und sie hat jetzt diesen Titel gewonnen. Ich bin sehr gespannt, wie häufig wir sie noch dieses Jahr sehen werden. Wir werden sie höchstwahrscheinlich in Shenzhen sehen, aber ob sie noch viele weitere Turniere spielen wird, auch sie wird das erstmal sacken lassen müssen.
Ja, wir hatten gerade vor der Aufnahme ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe gesagt, an ihrer Stelle würde ich nur noch ein Turnier vor Shenzhen spielen. Warum jetzt irgendwie direkt auf die große Asien-Tour gehen? Warum sich vielleicht auch selber so ein bisschen den Mythos nehmen lassen? Denn Also ich glaube, an Selbstbewusstsein wird es ihr nicht mangeln. Warum den Mythos gegenüber den anderen Spielern jetzt ankratzen lassen? Soll sie versuchen in Peking, gucken, wie weit sie dort kommt und dann zum Beispiel in Shenzhen versuchen, das Turnier zu gewinnen? Im Endeffekt kann ja sowieso nichts mehr schiefgehen in diesem Jahr, selbst wenn sie irgendwo auf dem Weg Richtung Jahresende nochmal verlieren sollte. Es kann natürlich sein, dass sie versuchen will, die Nummer 1 zu werden und durch ihre super lange Verletzungspause, die sie von März bis August hatte, wird es schwer werden, die Nummer 1 zu werden. Also kann natürlich sein, dass das große Ziel ist und dann wird sie in diesem Herbst Punkte holen müssen, um das irgendwie zu schaffen vor Indian Wells nächsten Jahres. Aber ich vermute, die Leute, die sie beraten werden, sagen, nee. Mach mal 1-2 Wochen Pause, lass deinen Körper sich erholen und dann gucken wir mal, wo du in Asien spielst.
Mal schauen, wo wir sie in diesem Jahr noch sehen werden. Aber wie gesagt, wir werden sie höchstwahrscheinlich dann auch in Shenzhen dann sehen. Wir können über das Mixed-Finale sprechen, was es heute noch gegeben hat vor dem Damenfinale, das durchaus sogar vor einer guten Zuschauerzahl gespielt worden ist. Und das haben Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray gewonnen im Finale gegen Hao-Ching Chan und Michael Venus mit 6-2 und 6-3. Und sie haben ihren Titel verteidigt, weil letztes Jahr haben die beiden zusammen auch das Mixed-Turnier bei den US Open gewonnen und damals gegen Mektic und Rosolska. Und 2017 hat Jamie Murray schon mit Martina Hingis die US Open gewonnen. Zum dritten Mal hintereinander hat Jamie Murray die US Open im Mixed gewonnen. Und das war ein sehr unterhaltsames Spiel, aber Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray zeigen hier schon mal so richtig, wo der Bartel im Most holt. Die sind richtig gut aufeinander eingestellt und eingespielt und es macht Spaß, den beiden zuzuschauen.
Ja, die ärgern sich wahrscheinlich, dass sie nicht aus demselben Land sind. Sonst könnten sie ziemlicher Sicherheit nächstes Jahr um die Goldmedaille in Tokio mitspielen bei den Olympischen Spielen. Aber da werden die beiden sich noch ein bisschen was anderes überlegen müssen. Und für Murray ist es ja der 5. Mixed-Titel. Vielleicht schafft das ja, 10 Mixed-Titel zu holen. Das wäre schon mal eine ziemliche Ansage. Das ist auch etwas, was sein Bruder unter Garantie nicht schaffen wird.
Er hat 2 Titel im Doppel zusammen mit John Peers geholt, 2015 Wimbledon und US Open und jetzt hat er halt die 5 Mixed-Titel zusammen mit Bethany Mattek-Sands 2, mit Martina Hingis 2 und mit Jelena Jankovic 2007 hat er das Mixed gewonnen in Wimbledon. Kannst du dich
da sollte ihm damals eine große, große Romanze angedichtet werden. Die Boulevardpresse war sehr hinterher. Jankovic war aber, glaube ich, in festen Händen, hat aber immer ein bisschen mit ihm, der damals noch sehr unsicher war, geflirtet. Das war das große, große Ding.
Jamie Murray auf jeden Fall jetzt bei 7 Grand-Slam-Titeln im Doppel beziehungsweise Mixed. Das war ein sehr schönes Mixed, was wir heute gesehen haben, worüber wir noch gerade sprechen können. Bianca Andreescu hat 3,85 Millionen Dollar heute bekommen für ihren Finalsieg. Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray müssen sich $160,000 teilen.
Ja, und nach den Steuern bleiben da 50.000 oder so über. Es lohnt sich eher, die große Karriere im Einzel zu machen und vor allem im Einzel in die Finals zu kommen oder ganz weit in den Turnieren zu kommen. Oder aber, und das wird sicherlich auch nochmal ein Thema im Laufe des Jahres werden, sich fürs Jahresendturnier zu qualifizieren, denn bei den Damen wird das ja in diesem Jahr mehr ausschütten als bei den Herren. Ich glaube, die garantierte Summe für die Teilnehmerinnen sind 14 Millionen Dollar. Also da wird auch nochmal einiges an Geld aufgetrieben und verteilt werden.
Das waren die Spiele von heute. Lass uns jetzt noch einmal gerade drauf gucken auf morgen. Was spricht dafür, dass wir ein offenes Spiel sehen werden zwischen Andrei Medvedev, Daniil Medvedev und Rafael Nadal? Die werden nämlich morgen um 16 Uhr amerikanischer Zeit, 22 Uhr unserer Zeit, dann das Finale gegeneinander spielen. Was spricht dafür, dass wir morgen ein offenes Spiel sehen? Weil ich sehe das offene Match noch nicht.
Ja, realistischerweise spricht nicht richtig viel dafür, nach den Leistungen, die wir hier von Nadal gesehen haben. Und was wir in Kanada gesehen haben, könnte das Matchup ziemlich schlecht sein für Medvedev, der nicht in der Lage ist, seinen Aufschlag konstant, oder sagen wir so, nicht in der Lage war, seinen Aufschlag konstant durchzubekommen, einfach weil er mit Nadals Court-Position beim Return nicht so richtig umgehen konnte. Er konnte mit seiner Rückhand gegen die Vorhand von Nadal nicht viel ausrichten. Er war nicht in der Lage, da quasi mit sehr wuchtigen Schlägen die Vorhand von Nadal anzugreifen. Und Nadal hat ihm da Winkel gegeben mit Spin, die unglaublich unangenehm für Medvedev waren, wo er nicht einfach in der Lage war, die schön flach zurückzuspielen. Sein bisschen Gilles Simon-plusartiges Spiel hat da nicht geholfen. Und von daher, er wird wahrscheinlich machen müssen, was er geschafft hat, zum Beispiel gegen Novak Djokovic in Cincinnati. Und das ist mit neuer Taktik ums Eck kommen. Wie die genau aussieht, weiß ich auch nicht. Aber er ist ein pfiffiger Kerl. Er hat pfiffige Leute um sich rum. Die werden sich wahrscheinlich irgendwas ausdenken. Nur ob es am Ende reicht, Es ist schwer vorstellbar. Ich glaube, es wäre ein Erfolg, wenn er einen Satz gewinnen würde.
Jetzt haben wir schon ein bisschen viel verraten, weil unsere letzte Gewinnspielfrage ist natürlich, wie geht das Match morgen aus, beziehungsweise heute. Wie geht das Match zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev aus? Also entweder Rafael Nadal in 3 Sätzen oder Daniil Medvedev in 5 Sätzen. Schreibt uns die Antwort bei Twitter beziehungsweise bei Facebook und gewinnt mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins. Und das wird dann unsere letzte Ausgabe sein, beziehungsweise die letzte Ausgabe, die wir unter die Leute bringen. Und das wird auch morgen unser letztes Daily sein. Haben wir noch etwas? Morgen nachmittags gibt es noch das Damen-Doppel. Azarenka Barty gegen Mertens Sabalenka. Um 13 Uhr amerikanischer Zeit, 19 Uhr deutscher Zeit wird das anfangen. Und da ist es dringende Einschaltempfehlung bei Eurosport. Da solltet ihr mal reinschalten, weil ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein Knaller wird, dieses Damen-Doppelfinale. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Und ansonsten hören wir uns morgen das letzte Mal, beziehungsweise Montagmorgen das letzte Mal mit unserem Breakfast at Flushing wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.